Henry A. Kissinger, Staatskunst, 6 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Was hat dieser Mann für eine Ausdauer? Henry Kissinger kommt 1923 im fränkischen Fürth zur Welt, flieht mit seiner Familie vor den Nazis in die USA und prägt dort ab den späten 60ern die US-Außenpolitik. Erst als Politologe und Berater, dann als Außenminister und später als Chefdiplomat. Seit über 50 Jahren. Und nun, Mitte 2022, veröffentlicht er sein Alterswerk. Ein knappes Jahr vor seinem 100. Geburtstag. Was hat er uns zu sagen? Was können wir aus seiner Erfahrung für unsere krisengebeutelte Gegenwart lernen? Kissingers Kernthese lautet: Politische Krisen sind schwere Zeiten des Umbruchs. Aber sie bieten eine Chance, internationale Beziehungen zu verbessern und Länder in eine hellere Zukunft zu führen. Doch die Voraussetzung dafür ist beherzte und geschickte Führung. Eine Mischung aus Charisma, Mut und dem Willen, wirklich etwas zu verändern. Kissinger weiß, dass diese Mischung heute rar ist. Darum beschreibt er die Führungskunst von 6 Staatslenkern, denen er persönlich verbunden war. Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar el-Sadat, Lee Kuan Yew und Margaret Thatcher. Er destilliert ihre Regierungsstile in Form von 6 Strategien, die die Geschichte prägten. Keine Frage, Kissinger war harter Realpolitiker. Und doch stand er sein Leben lang für die geschickte diplomatische Entspannung internationaler Konflikte. Wir leben in einer Zeit, in der plötzlich wieder alte Großmachtfäden aufflammen. Vielleicht können wir da aus der Vergangenheit lernen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich Deutschland in einem desolaten Zustand. Es hatte eine verheerende militärische Niederlage erlitten und in den Augen der Alliierten jedes Recht auf Souveränität verwirkt. Die alliierten Siegermächte hatten das Staatsgebiet in 4 Besatzungszonen unterteilt, die sie nun de facto regierten. Die Lebensmittel waren knapp, die Bevölkerung hungerte und die Kindersterblichkeit war doppelt so hoch wie im restlichen Westeuropa. Die Schwarzmärkte florierten, die Post wurde eingestellt und der Zugverkehr funktionierte bestenfalls sporadisch. Aber noch schwerer als diese Entbehrungen wog die moralische Last. Das kollektive Gefühl der Schuld. In dieser dunklen Zeit brauchte es eine Leitfigur, die die Wunden der Nation heilen und den Weg in die Zukunft weisen konnte. Und eben jene Leitfigur wurde Konrad Adenauer, der frühere Oberbürgermeister Kölns. Adenauer hatte sich schon vor 1939 gegen Hitler gestellt und seine erste öffentliche Ansprache nach Kriegsende verlieh dieser Haltung neuen Ausdruck. Im März 1946 in der schwer zerstörten Aula der Kölner Uni fragte er tausende Zuhörer: Wie konnten die Nazis an die Macht kommen? Wie konnte Deutschland so tief fallen? Für ihn war die Sache klar. Das Land musste sich seiner Vergangenheit stellen, um nach vorn zu blicken. Adenauers Worte wurden zur Grundformel dessen, was Kissinger als Strategie der Demut bezeichnet. Deutschland sollte seine historische Schuld anerkennen und sich so diplomatisch in das Europa der Zukunft integrieren. Dafür bewilligte Adenauer die Zahlung von Israels Reparationsforderungen in Höhe von mehr als 3 Milliarden Mark. Und er veranlasste eine Reihe strafrechtlicher Untersuchungen, um die Kriegsverbrechen hochrangiger Nazis aufzudecken. Adenauer wusste, dass Deutschlands Konsolidierung von der Unterstützung seiner Verbündeten abhing. Also musste es den nationalistischen Größenwahn der zurückliegenden Jahrzehnte überwinden. Deshalb konzentrierte sich Adenauer während seiner Kanzlerschaft auf den Ausbau der Beziehungen zu den USA und die Aussöhnung mit Frankreich. Und insgesamt auf eine Annäherung an jene Staaten, die wir heute als den Westen bezeichnen. Mit Erfolg. Am 5. Mai 1955 wurde die Bundesrepublik Deutschland politisch souverän und die westlichen Alliierten beendeten dort ihre militärische Besatzung. Nur zwei Tage später reiste Adenauer nach Paris, wo die BRD zum NATO-Vollmitglied ernannt wurde. Seine Strategie der Demut half Westdeutschland, sich als Gesellschaft und Staat zu rehabilitieren. Es ist der 5. Juni 1940. Während Charles de Gaulle im Pariser Verteidigungsministerium sein Büro bezieht, donnern in der Ferne die deutschen Luftangriffe. Die Regierung hatte den Offizier nach erfolgreichen Militäreinsätzen gegen die Nazis zum Unterstaatssekretär für nationale Verteidigung ernannt. Doch kaum eine Woche später verließ die französische Regierung die Hauptstadt. Der Ministerpräsident war zurückgetreten, um mit Hitler einen Waffenstillstand auszuhandeln. De Gaulle lehnte diese Politik ab und floh über Bordeaux nach London. Am Tag nach seiner Ankunft in England ließ ihn Premierminister Churchill im britischen Hörfunk sprechen. Dort, in seinem heute berühmten Appell vom 18. Juni 1940, forderte de Gaulle alle französischen Soldaten in Großbritannien auf, ihm zu folgen. Er selbst drückte es nicht so aus, aber de facto rief er die französische Widerstandsbewegung ins Leben. Dieser Schachzug war in diverser Hinsicht erstaunlich. Nicht nur, dass der Appell in Großbritannien lebende Franzosen dazu aufrief, gegen ihr Heimatland zu revoltieren, er kam auch noch von einem nahezu unbekannten, gerade erst zum Beamten beförderten Soldaten. Und dennoch, da sprach er. Und er forderte französische Streitkräfte auf, ihm in die Opposition zu folgen. De Gaulles Handlungen waren ein Paradebeispiel für seine Strategie des Willens. Diese beruhte vor allem auf geschickter Rhetorik. De Gaulle schuf mit Worten Tatsachen. Er beschrieb seine Sicht auf die Dinge, aber eben so, als sei sie Realität. Ein Beispiel war seine Rede in der französischen Kleinstadt Bayeux in der Normandie am 14. Juni 1944, also bereits gegen Kriegsende. Bayeux war gerade von den Alliierten befreit worden, hatte aber bis zuletzt zu jenem Teil Frankreichs gehört, der mit Hitler kollaborierte. De Gaulle überging das geschickt. Er tat in seiner Rede so, als sei die Region von Kriegsbeginn an Teil der Résistance gewesen. Er erwähnte auch nicht, dass sich Bayeux nicht selbst befreit hatte, sondern von britischen und US-Truppen zurückerobert wurde. Warum? Nun, de Gaulle wollte vermeiden, dass die Alliierten eine französische Interimsregierung einsetzten. Denn genau das war auch sein Plan. Unter seiner Führung. Also musste er sich in Frankreich als Leitfigur inszenieren, ehe ihm die Briten und US-Amerikaner zuvorkamen. Diese Strategie kulminierte ein paar Wochen später in de Gaulles Ansprache zur französischen Befreiung. Auch dort ließ er die Hilfe der alliierten Streitkräfte unerwähnt und behauptete stattdessen, Paris hätte sich selbst befreit. Er wollte dem Volk Selbstvertrauen und Nationalgefühl zurückgeben, selbst wenn er dafür die Realität verdrehen musste. Also erzählte er die Geschichte anders. Nicht als britisch-amerikanischen Triumph, sondern als französischen Sieg. Der Plan ging auf. De Gaulles Paradezug entlang der Champs-Élysées zementierte seinen Platz in Frankreichs Geschichte. Er sollte das Land ein Vierteljahrhundert lang als Präsident regieren. Keine Frage, an der Personalie Richard Nixon scheiden sich bis heute die Geister. Er war und bleibt eine der umstrittensten Figuren der US-Geschichte. Sein Name ist untrennbar mit dem Watergate-Skandal verbunden, der sich unter seiner Führung abspielte und ihn als einzigen US-Präsidenten zum Rücktritt zwang. Und dennoch, Nixons Amtszeit brachte eine nachhaltige Neuausrichtung der US-Außenpolitik. Er verfolgte eine Strategie des Gleichgewichts, die auf eine Balance zwischen den globalen Supermächten abzielte. Er sah den Frieden nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als fragilen und kostbaren Zustand, den es zu schützen galt. Und das ging nur, wenn die großen Staaten die Vorherrschaft gerecht verteilten, statt um sie zu streiten. Klar, Nixon sah die USA durchaus als das Fundament dieser Weltordnung. Ohne ihr stabilisierendes Schwergewicht würde die Welt zurück ins Chaos kippen. Also mussten die USA beides schaffen, an starken Bündnissen festhalten und den Dialog mit politischen Gegnern suchen. Aber wie hat Nixon das geschafft? Ein großer Schritt war die diplomatische Annäherung an China. Zuvor hatte zwischen Washington und Peking jahrelang Funkstille geherrscht. Nixon zufolge musste sich das ändern, sollte der Frieden eine Chance haben. Die ersten Anläufe 1969 und 1970 blieben erfolglos. Aber im Oktober 1970 erreichten Nixon und Kissinger Staatschef Mao Zedong, und zwar über dessen Premierminister Zhou Enlai. Zhou signalisierte Chinas Bereitschaft, mit den USA über den strittigen Status Taiwans zu sprechen. In den folgenden Wochen kommunizierten Nixon und Mao direkt über Kissinger und Zhou, unter absoluter Diskretion, damit auch bloß nichts zu den Sowjets durchdrang. 1971 flog Kissinger nach Peking. Während eines geheimen Treffens wurde vereinbart, dass Nixon im Februar 1972 offiziell nach China reisen würde. Das Ergebnis dieses Staatsbesuches zwischen Nixon und Mao war das berühmte Shanghai-Kommuniqué, das die Beziehungen zwischen den USA, China und Taiwan bis heute prägt. Nach der Verabschiedung des Kommuniqués arbeiteten die USA und China enger zusammen, um die Macht der Sowjetunion einzudämmen. Im Februar 1973 drängte Mao Kissinger sogar dazu, sich stärker auf Japan zu konzentrieren, damit sich das Land nicht vernachlässigt fühlte. Selbst aus Maos Sicht sollte sich Tokio lieber an Washington orientieren als an Moskau. Rein ideologisch war China stärker mit der Sowjetunion verbunden als mit den USA. Aber Nixon stellte nationale politische über weltanschauliche Interessen, um die Beziehung zu Peking auszubauen. Genau diese Bereitschaft war der Kern seiner Strategie des Gleichgewichts. Kissinger erinnert sich an ein besonderes Treffen mit Anwar el-Sadat, dem damaligen ägyptischen Präsidenten, am 7. November 1973. Es war kalt in Kairo. Sadat trug eine khakifarbene Militäruniform und einen über die Schultern geschlungenen Mantel. Er stopfte sich eine Pfeife, steckte sie an und paffte. Dann verkündete er in tiefem Bariton: »Ich habe einen Plan für Sie. Ich habe ihn den Kissinger-Plan genannt.« Jener Plan entpuppte sich als Abwandlung eines Vorschlags, den Kissinger selbst gemacht hatte. Ägypten und Israel sollten ihren andauernden Konflikt befrieden, indem sie in kleinen Schritten aufeinander zugingen. Sadats Geheimdienstchef hatte den Plan abgelehnt, aber der Präsident selbst war nun einverstanden. Kissinger war überrascht. Er hatte mit Widerstand und zähen Verhandlungen gerechnet. Zwar war der erste Schritt in Sadats Vorschlag unrealistisch. Israel sollte sich über 2/3 des Sinai zurückziehen. Aber dennoch zeugte der Plan von Sadats Bereitschaft, eine Reihe von Übergangsregelungen zu verhandeln. Sadats Kissinger-Plan passte zu seinem innenpolitischen Kurs. Denn auf nationaler Ebene hatte der Präsident die Ausrichtung seines populären Vorgängers Gamal Abdel Nasser überwunden. Aber, und das ist die Krux, diese Abkehr kam nicht Knall auf Fall, sondern sukzessive, in kleinen, kaum spürbaren Schritten. Sadat bekräftigte einige von Nassers Zielen, während er sich leise von anderen abwandte. So lenkte er das Land behutsam in eine neue Richtung, statt die Bevölkerung mit brüsken Umbrüchen zu überfordern. So kam es, dass Sadat nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 diplomatisch auf die USA zuging. Sein Vorgänger Nasser hätte diesen Kurs vehement abgelehnt. Sadat tat nun das Undenkbare, indem er sich auf ein von den USA verhandeltes Friedensabkommen mit Israel einließ. Der Schritt war riskant. Was, wenn er schiefging und sich Israel nicht an das Abkommen hielt? Sadat setzte seine Karriere und die Sicherheit seiner Nation aufs Spiel. Es ging gut. 1978 unterzeichneten Sadat und der israelische Premierminister Menachem Begin das Camp David-Abkommen. Beide wurden mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Der Friedensvertrag wurde im gesamten arabischen Raum gefeiert. Leider passte er nicht zur Weltanschauung extremistischer Muslime in Ägypten, die Israel partout nicht anerkannten. Auch in der Arabischen Liga wurde Ägypten wegen des Israel-Friedens isoliert, was zu weiteren Spannungen im Inland führte. Der Konflikt eskalierte, als Sadat während einer Militärparade im Oktober 1981 von Islamisten ermordet wurde. Es war das tragische Ende einer bewegten Geschichte. Sadats Führungsstil lässt sich als Strategie der Überwindung beschreiben. Er wollte sein Land in eine andere Zukunft führen, ohne dessen Vergangenheit zu verraten. Wusstest du, dass der Stadtstaat Singapur erst seit 1965 existiert? Das moderne Singapur wurde von der britischen Ostindien-Kompanie als Handelsposten gegründet, in der Praxis aber von britisch-indischen Behörden verwaltet. 1963 verschmolz es mit dem größeren Nachbarn Malaya zur neuen Föderation Malaysia, nur um 2 Jahre später wegen politischer Unruhen wieder ausgeschlossen zu werden. Nun war die winzige Nation plötzlich souverän und damit völlig auf sich allein gestellt. Ihr Überleben lag in den Händen ihres jungen und ambitionierten Premierministers Lee Kuan Yew. Lee wusste, worum er sich als erstes kümmern musste, um den Zusammenhalt der diversen Ethnien. Singapurs Bevölkerung setzte sich aus Chinesen, Malaien und Indern zusammen, aber auch aus arabischen, armenischen und jüdischen Minderheiten. Das brachte besondere Herausforderungen mit sich. Die multiethnische Gesellschaft hatte weder eine gemeinsame Sprache noch gemeinsame Bezugspunkte. Kurzum, Lee musste für ethnische Durchmischung sorgen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit stärken. Also förderte er den sozialen Wohnungsbau und nahm dabei besonders ethnische und sozioökonomische Faktoren in den Blick. So entstanden gut durchmischte Quartiere, in denen Menschen diverser kultureller Hintergründe ein nationales Bewusstsein entwickeln konnten. Lee fand auch eine Lösung für den Umgang mit der Sprachenvielfalt. Er wählte einen bilingualen Ansatz. An englischsprachigen Schulen wurde auch Mandarin, Malaiisch und Tamil gelehrt. Alle übrigen Schulen richteten obligatorische Englischkurse ein. So konnte jede Familie sowohl in ihrer Muttersprache als auch in der Lingua Franca Englisch kommunizieren. Überhaupt legte Lee großen Wert auf Bildung. In seinen ersten 9 Amtsjahren investierte er ein stolzes Drittel des singapurischen Staatshaushalts in diesen Sektor. Außerdem erließ seine Partei auf sämtlichen Regierungsebenen harte Strafen für korruptes Verhalten. So wurden Machtmissbrauch und Bestechung in der gesamten Gesellschaft zum Symbol für moralische Verfehlung und den Verrat an den Werten des Landes. Das wiederum nährte eine Kultur der Exzellenz. Land und Leute sollten nicht einfach nur überleben, sondern prosperieren. Lee wollte diese Haltung zu einer sozialen Norm ausbauen, die ihn und seine politischen Nachfolger überdauern würde. Das kollektive Streben nach Erfolg sollte die Brücke sein, die ethnische und kulturelle Unterschiede überspannte. Man kann von Erfolgsdruck halten, was man will. Aber Fakt ist, Singapur hat heute das höchste Pro-Kopf-Einkommen Asiens und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Lebensqualität-Rankings. Lee Kuan Yew hat es geschafft, seine Strategie der Spitzenleistung umzusetzen. Thank you. In den 1970er Jahren gab es eine politische Binsenweisheit. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Dort, im gemäßigten Zentrum des Meinungsmeers, schwimmen die meisten Wähler. Dort muss man die Stimmen fangen. Nur eine Politikerin sah das anders. In ihren Augen verwässerte der allgemeine Drall zur Mitte die Konturen der Parteienlandschaft. Und das wiederum brachte die Wähler um echte, unterscheidbare Optionen. Darum sollten Volksvertreter für klare Positionen stehen, die sich deutlich von den anderen abhoben. Diese Politikerin wollte nicht auf die Mitte zugehen. Sie wollte, dass die Mitte zu ihr kam. Die Rede ist von Margaret Thatcher, die das Vereinigte Königreich von 1979 bis 1990 als konservative Premierministerin regierte. Thatcher glaubte fest an ihre Ideale des schlanken Staates und des Wirtschaftsliberalismus. Und sie wollte sie um jeden Preis umsetzen. Kissinger bezeichnet ihren Stil daher als Strategie der Überzeugung. Diese Unbeirrbarkeit brachte ihr längst nicht nur Freunde ein. Eine ihrer unpopulärsten Entscheidungen traf sie als Ministerin für Bildung und Wissenschaft, gut 10 Jahre vor ihrer Wahl zur Regierungschefin. Damals strich sie das landesweite Programm für Gratismilch an Grundschulen, was ihr den wenig schmeichelhaften Spitznamen Thatcher the Milk Snatcher einbrachte. Thatcher die Milchdiebin. Aber andere Entscheidungen brachten ihr Scharen von neuen Anhängern. Ein Beispiel war eines ihrer Privatisierungsprogramme. Der Housing Act von 1980 mit der berühmten Formulierung Right to Buy. Alle Briten und Britinnen hatten demnach ein Recht auf Eigentum. Dank des Gesetzes konnten Mieter von Sozialwohnungen diese zu günstigen Konditionen kaufen. Viele dieser vorwiegend aus der Arbeiterschicht stammenden Menschen wurden neue, konservative Wähler. Thatcher wusste also sehr wohl, wie man die Mitte gewann. Aber sie hatte größere Ziele. Sie wollte die marode britische Wirtschaft sanieren. Diese steckte seit den frühen 70ern in der Krise. Die Steuern waren astronomisch, die Produktivität niedrig und die Inflation ließen einem ewigen Teufelskreis erst die Löhne und dann wieder die Preise steigen. Thatcher ging dagegen entschieden vor. Kurz nach ihrer Amtseinführung 1979 erhöhte ihr Kabinett den Leitzins auf 17%, um die Inflation zu stoppen. Das hatte natürlich direkte Folgen. 1980 sank das Bruttoinlandsprodukt um 2% und die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe. Die Skepsis unter den Konservativen wuchs, aber Thatcher blieb standhaft. Sie kürzte Sozialhilfen sowie öffentliche Ausgaben und öffnete den Aktienmarkt für ausländische Anleger. Ihre Bilanz zum Ende ihrer Amtszeit konnte sich sehen lassen. Die Inflation war halbiert worden und die Arbeitslosigkeit um 5% gesunken. Das Durchschnittseinkommen war verdoppelt und die Anzahl der durch Tarifkonflikte verlorenen Arbeitstage war deutlich verringert worden. Thatchers eiserne wirtschaftliche Überzeugung half Großbritannien zurück in die Erfolgsspur. Vor allem aber verschob sie die Mitte nach rechts. Dieser Ruck hin zu mehr Konservativismus und Neoliberalismus hat die britische Politik bis heute verändert. Das waren sie, die 6 Strategien prägender politischer Figuren. Eines ist dabei klar: Es gibt kein Patentrezept für die Bewältigung großer Krisen. Jedes Land und jede Gesellschaft bringt individuelle und historisch bedingte Herausforderungen mit sich. Und diejenigen, die einen Staat lenken, haben die nicht ganz einfache Aufgabe, dafür Strategien zu finden. Aber die Vergangenheit zeigt, dass Krisen Chancen bieten. Regierungen können mehr tun, als das Chaos zu verwalten. Sie können alte Glaubenssätze überwinden und neue Ideale prägen und vielleicht sogar ganze Gesellschaften zum Umdenken bringen.